Jetzt ist wieder Zeit für Ruh im Studio. Den Podcast im Sparkassenkosmos. Mit Sparkassen für Sparkassen. Präsentiert von Sascha Ruh und der Sparkassen Consulting GmbH.
So, und jetzt ist wieder Ruh im Studio und ich freue mich, heute im wunderschönen Wien zu sein. Und tatsächlich bin ich heute bei einer Dame, die ich schon einige Jahre kenne, die uns im Thema LinkedIn auch unterstützt hat. Wir werden heute über das Thema LinkedIn, Personal Branding und Corporate Influencing sprechen. Viele, viele coole Wortbegriffe. Und ich bin heute bei der Nele Sicher. Hallo Nele.
Hi Sascha, cool, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass du mich hier in Wien empfängst. Das Konzept des Podcasts ist ja tatsächlich auch persönlich, sich zu treffen und persönlich über die Themen zu sprechen. Und ich freue mich, dass wir heute wirklich mal über ein Thema sprechen, was dein Herzensthema eigentlich ist, was du ja schon seit Jahren betreibst. Und ich darf kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern, die ich auch hier herzlich begrüße, ein paar Takte sagen. Wer bist du eigentlich? Und du ergänzt natürlich in entsprechender Form. Du hast Wirtschaftspsychologie studiert und hast dich ganz früh mit dem Thema Social Media und LinkedIn vor vielen Jahren ja schon auseinandergesetzt. Und hast für dich so, was ich so wahrgenommen hatte aus unseren ersten Gesprächen, ja mit dem Thema Personal Branding irgendwann eingeschossen. Also Mensch, da muss man viel tun, da kann man viel tun. Da bietet auch LinkedIn natürlich eine super Plattform. Und aus dieser Idee ist irgendein Unternehmen entstanden. Und dieses Unternehmen, Leaders Branding House, ist ja mittlerweile stark etabliert. Seit fast 5 Jahren bist du dort die Chefin und organisierst das Ganze mit entsprechenden Unterstützungen von rechts und links. Und ja, bist da ganz aktiv im Thema Personal Branding. Magst du da mal kurz was zu erzählen? Was machst du da eigentlich ganz genau?
Ja, total gern. Also erstens ist es super cool, dass du extra nach Wien gekommen bist, auch für die Podcastaufnahme und für alle, die das ja nicht sehen können. Das ist ja sowas von professionell aufgebaut mit Mikrofon und allem drum und dran. Und es ist ja auch das erste Mal, dass wir uns persönlich sehen, weil selbst in der Zusammenarbeit habe ich euch nur virtuell gesehen, auch Corona geschuldet.
Genau.
Und das ist ja normalerweise, zumindest war ich für Workshops, immer zu Kunden. Das war damals alles virtuell und so gesehen ist das auch irgendwie sozusagen First Time, was finde ich ein schöner Anlass ist.
Das stimmt.
Und ja, das stimmt. Ich habe vor, du hast es eh schon gesagt, 5 Jahren selbst gegründet, kam da selber aus einer Social Media Agentur. Und habe damals tatsächlich ein bisschen Marktanalyse betrieben, so in meinem Kopf die Social-Media-Welt ein bisschen beobachtet und mir gedacht, okay, was ist the next big thing? Und dadurch, dass ich damals in der Zeit in einer Social-Media-Agentur, haben wir ganz viel Influencer-Marketing tatsächlich gemacht für Luxushotellerie, Gastronomie und habe mir damals schon gedacht, okay, das ist wahnsinnig spannend, wie viel Aufmerksamkeit, wie viel Vertrauen einzelne Personen bekommen, die auch sich Brands zunutze machen, die wahnsinnig viel Geld für Influencer ausgeben, heute noch viel mehr als damals. Und das hat mich irgendwie fasziniert und damit habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt und habe dann geschaut, was so bei den Plattformen sozusagen abgeht. Und dann ist mir LinkedIn ein bisschen ins Auge gestochen und damals muss man auch sagen, in Deutschland und Österreich war da nicht so viel los. Da war Xing ja auch noch als Plattform sehr aktiv. Genau. Und habe mir gedacht, ich glaube erstens, dass LinkedIn in den nächsten Jahren noch wahnsinnig kommen wird. Sag ich jetzt mal so, weil es die einzige Business-Plattform ist. Und ich hatte so im Gefühl, dass auch auf LinkedIn dieses Thema Personal Branding ein großes Thema wird. Und in diesem Sinne stehen wir jetzt heute da und ich muss sagen, glücklicherweise habe ich recht behalten, weil sonst würde ich wahrscheinlich schon was anderes machen. Aber habe mich tatsächlich dann mit der Agentur auf dieses Thema fokussiert und das ist wahnsinnig spannend. Also so gesehen, ja, meine Philosophie ist einfach, dass das Personal Branding auch im Corporate-Umfeld eine Riesenrolle spielt.
Und du hast es weiter ausgebaut, du hast jetzt auch eine Academy im Aufbau mit
Online-Videos.
Vielleicht magst du da noch kurz was zu erzählen.
Das stimmt. Was machen wir? Unser Leistungsportfolio, sage ich mal, hat einfach begonnen ganz stark mit dem Thema CEO-Positionierung, CEO-Branding, weil das einfach eigentlich auch der erste Ansatzpunkt ist für Unternehmen zu sagen, wie positionieren wir unsere Vorstände, Vorständinnen, Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen. Das ist auch einer der wichtigsten Punkte, weil natürlich alles, was Kommunikation angeht, und davon bin ich fest überzeugt, dass Führung Kommunikation bedeutet und ein ganz großer Teil von Führung ist Kommunikation und das mittlerweile nicht mehr nur offline, sondern auch ganz viel online. Also schon ganz zu Beginn haben mir Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen gesagt, naja, unsere Mitarbeiter lesen jetzt die internen Newsletter nur teilweise, aber jeder liest meine LinkedIn-Beiträge und genauso ist es. Also die Macht, die das hat, auch als Führungswerkzeug, sage ich mal, zu kommunizieren und auch auf LinkedIn zu kommunizieren, ist schon gewaltig und da unterstützen wir Führungskräfte dabei, sich gut auf LinkedIn zu positionieren. Das geht von der Strategieerarbeitung bis tatsächlich zum Accountmanagement. Und der zweite Bereich, der jetzt immer mehr, sage ich mal, relevant wird, ist das Thema Corporate Influencing. Das heißt, wie positioniere ich meine Mitarbeitenden auf LinkedIn als Kommunikatorinnen sozusagen. Und jetzt sind wir gerade dabei, seit einem halben Jahr eine Academy aufzusetzen, die ein bisschen so das Online-Spektrum bedient. Also da habe ich jetzt auch viel Zeit im Videostudio verbracht, Videos aufgenommen und da ist jetzt einfach das ganze Wissen, sage ich jetzt mal, auch der letzten Jahre hineingeflossen, was natürlich super ist und die wird jetzt in den nächsten, sage ich mal, 3-4 Wochen gelauncht.
Ja, sehr cool. Ich habe mich schon registriert.
Naja,
kann es auch nur empfehlen, weil es sind ja genau wie du sagst, da ist das ganze Wissen eingeflossen, um natürlich jetzt nicht in der 1-zu-1-Begleitung von Geschäftsführenden im Grunde genommen, sondern eher mal für jeden ein Stück weit Impulse zu geben, wie man damit umgehen kann. Ja, von daher ein sehr spannendes Feld und das hat ja uns auch damals zusammengebracht, weil wir waren ganz am Anfang in der Sparkassen Consulting. Und dann haben wir tatsächlich über viele Online-Meetings im Grunde genommen eine Strategie entwickelt, auch ein Stück weit den Ansatz definiert, wie wir uns eigentlich darstellen wollen. Und ja, seither sind wir da auch im Austausch. Und was man eben schön sieht, dass bei dir das Unternehmen weitergeht, du hast neue Ideen und wir wollen jetzt heute auch mal ein bisschen über die ganzen Dinge sprechen, weil ich erlebe es sehr intensiv. In LinkedIn ist sehr, sehr viel los. Es wird auch viel produziert. Es wird auch viel produziert, was ehrlich gesagt Nonsens ist und was da auch nicht unbedingt hingehört. Manchmal ist LinkedIn so ein bisschen Facebook für die Geschäftsleute, hat man so ab und zu den Eindruck. Aber gut, die Frage, die sich mir natürlich stellt, jetzt auch in der Entwicklung von LinkedIn, Xing ist, du hast es gerade angesprochen, eher eine Plattform, die ja sich auf einen anderen strategischen Ast bewegt. Ich sage es jetzt mal diplomatisch.
Genau.
Ja. Und diese Networking-Aktivitäten, die sind ja auf LinkedIn massiv spürbar. Also ich spüre es massiv und viele andere vielleicht auch. Aber jetzt natürlich die Frage, jetzt mit deiner Expertise, warum sollte man denn eigentlich sich auf LinkedIn darstellen als Unternehmen? Jetzt sind wir natürlich in unserer Branche stark auf Sparkassen fokussiert. Warum sollten sich Menschen eigentlich darstellen? Ist es nicht auch gefährlich für Headhunter? Das ist auch immer so eine Diskussion, ne? Da habe ich hier Menschen im Schaufenster. Warum soll man das eigentlich machen?
Sehr gute Frage. Naja, also wie du schon sagst, Xing hat einfach in den letzten Jahren strategisch sich anders entwickelt. Die waren ja immer auf den Dachraum, sage ich mal, fokussiert, deutschsprachig. Und LinkedIn ist natürlich international aufgestellt und ist mittlerweile einfach Social Media. Also wenn du drauf schaust, wir alle schauen in der Früh einmal auf LinkedIn, was machen die Kollegen, was macht die Konkurrenz, was gibt es so Neues. Und somit ist es mittlerweile einfach eine Plattform geworden, wo die Leute Beiträge teilen, aber natürlich sehr businessfokussiert. Was aber interessant ist, finde ich, ist, dass es einfach mehrere Themen vereint, weil du hast den Bereich Vertrieb, der über LinkedIn ganz gut funktioniert. Du hast den Bereich Marketing, Recruiting, Netzwerken. Das heißt, im beruflichen Sinne ist LinkedIn momentan eigentlich die größte Plattform, wo es so, sag ich mal, virtuell abgeht. Und das, was interessant ist für Unternehmen und jetzt, sage ich mal, im weitergehenden Schritt auch Personen agierend handelnde Funktionen zu positionieren, ist einerseits sozusagen das Thema Positionierung als Marke, aber auch sozusagen als Meinungsführer, Führerin. Also ich glaube, dass das für Unternehmen ein Riesenthema ist. Ich glaube, allein wenn ich jetzt diesen Sparkassenbereich anschaue, alleine für Finanzthemen gezielt sichtbar zu sein, und das Thema haben dann natürlich viele, zu sagen, wir sind nicht mehr nur eine Institution, wo die Leute hinkommen, um Geld abheben oder um zu schauen, wie viel sie im Konto haben, sondern wir sind sozusagen Rundumversorger für alle Themen, die Bevölkerung befasst. Und sich da sozusagen so auch zu positionieren, ist einfach wichtig, glaube ich, auch das Menschliche hervorzuheben. Also diese Mischung aus menschlich und Expertise zu positionieren, geht super auf LinkedIn. Das heißt, und alleine, ich merke jetzt natürlich in den letzten Jahren, wenn wir unsere wirtschaftliche Lage anschauen, dann haben, glaube ich, Finanzinstitute spielen eine ganz große Rolle, wie viel Sicherheit auch eine Bevölkerung spürt oder nicht. Da gibt es eine Riesenchance, sich in dem Bereich gut zu positionieren. Natürlich, klarerweise, das fließt dann auch in Richtung Kundenbindung ein und auch Kundengewinnung natürlich, weil im Grunde genommen, also LinkedIn ist eine Plattform, wo noch immer der Großteil an Entscheidungsfunktionen ist auf LinkedIn aktiv, auch Unternehmen, durchaus auch vermögende Privatkunden, also das lässt sich ja nicht ganz trennen. Und wenn man sich da mit relevanten Inhalten positioniert, ist das genauso eine Riesenchance. Und auf der anderen Seite gibt es den Riesenmarkt an Employer Branding, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Gewinnung. Und das sehen wir schon in den letzten Jahren ganz stark, wenn sich Unternehmen da gut positionieren als Arbeitgeber, dann ist es ein massiver Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Und das, was auch nicht ganz so zu unterschätzen ist, ist LinkedIn mittlerweile auch in Sachen Krisenkommunikation. So ganz LinkedIn Richtung PR-Zwecke schon ganz gut nutzen, um Themen zu steuern. Und somit, jetzt habe ich ein paar Sachen aufgezählt, ist für Unternehmen und ich glaube gerade in dem Bereich Sparkassen schon ganz interessant.
Ja, du hast ja selber gesagt, das ist mittlerweile Social Media.
Genau.
Ne? Also man steht ja morgens auf, guckt aufs Handy, WhatsApp, ja. LinkedIn, E-Mails. Also mittlerweile ist es ja ein Teil des Alltags geworden. Das macht man ja mehrfach am Tag in der Regel.
Genau.
Aber ist das nicht gleichzeitig auch eine gewisse Gefahr, weil es so eine Art Social Media ist, dass auch viel Müll da platziert wird? Ich weiß nicht, wie es dir geht, du nimmst ja auch viel wahr. Aber wenn ich jetzt irgendwie, gut, du hast mal, glaube ich, gesagt, was gut funktioniert, sind irgendwie, also ich glaube nicht du hast es gesagt, es hat jemand anderes gesagt, dass Dinge mit Tieren gut funktionieren auf Facebook.
Das habe ich sicher nicht gesagt.
Das hast du nämlich nicht gesagt, aber du hast nämlich gesagt, bloß keine Tiere und keine Kinder und keine privaten Themen da rein. Aber ich habe von jemandem das gehört und tatsächlich, die hatten dann angefangen, Enten auf dem Dach zu fotografieren und das als Beitrag zu posten im Sinne von, Mensch, wir sind doch wichtig für die Region. Wie findest du sowas, wenn du sowas siehst als Branchenexpertin? Wie blickst du auf sowas?
Naja, für mich ist sowas Unkreativität verpackt in, wir müssen halt was posten. Also das, was man auf LinkedIn natürlich sieht, wenn du einfach einen Platz hast, wo jeder mitwirken will, dann wirkt auch jeder mit, jeder so, wie er kann.
Mhm.
Und wenn die Leute keine gute Strategie haben, wenn die Leute nicht wissen, zu was sie posten sollen, dann kommt auch durchaus was raus, wo man sich denkt, hat er eigentlich
weglassen können.
Genau, danke. Und ich glaube, das sieht man auf LinkedIn einfach teilweise. Also ich finde auch, natürlich hat es jetzt in den letzten Jahren auch einen massiven Schub an LinkedIn-Nutzerinnen gegeben und die gesehen haben, okay, ich kann da Dinge teilen, ich kann da Content teilen. Ich sehe es ein bisschen tatsächlich zwiegespalten, weil auf der einen Seite merkt man so den Generationenunterschied in der Nutzung von Social Media. Also man merkt einfach, dass jüngere Leute es anders nutzen und auch andere Themen teilen. Und das finde ich auch schön, weil berufliche Themen haben sich einfach auch erweitert. Und es ist nicht mehr nur die Finanzziele vom letzten Quartal, sondern es ist auch die Frage, wie geht es mir mental in meinem Beruf? Und das finde ich echt schön, dass das auch Platz hat. Und auf der anderen Seite muss ich jetzt persönlich auch sagen, also ob jetzt jemand geheiratet hat und seine Hochzeitsfotos auf LinkedIn teilt, frage ich mich auch, ob das unbedingt sein muss.
Ja, zumal im Zeitalter von KI kommen mir mittlerweile Posts mit rein, wo
Klar.
du weißt, ey, da war nur ein Prompt am Werk, aber da war kein Mensch wirklich gedanklich kreativ.
Ja, das wird sich, glaube ich, auch noch, das wird sich noch verstärken, glaube ich, in den nächsten Jahren. Allein die KI-Nutzung grundsätzlich für Social Media.
Ist es dann noch echt? Also ist es dann noch das, was man eigentlich sehen will?
Nein, das, was man sehen will, ist die Frage. Also ich glaube, das Lustige ist, wenn die Leute selber KI nutzen, fühlen sie sich immer wahnsinnig enabled und wahnsinnig, boah, jetzt habe ich total effizient gearbeitet. Und man liest es aber und denkt sich, das ist aber auch von der KI geschrieben. Also mittlerweile finde ich tatsächlich, zumindest wenn ich auf LinkedIn gehe, ich weiß nicht, wie es dir geht, man liest das, wenn die Dinge von der KI geschrieben werden. Ich finde es eine super Möglichkeit einfach für Personen, die rhetorisch nicht so gut sind, die nicht so gut schreiben können, eine super Möglichkeit, durchaus auch Content zu produzieren.
Das professionell.
Kann man total gut nutzen.
Ne,
genau, und das professionell. Aber ich glaube, wenn du Leute abholen möchtest mit Geschichten, mit Persönlichkeit, dann ist der letzte Schliff, hängt immer noch an dir, wenn du schaust. Also tatsächlich ein Beispiel. Ich habe noch nicht so oft, wenn ich bei ChatGPT eingegeben habe, schreib mir einen lustigen Text, wirklich gelacht, wenn ich ihn durchgelesen habe. Zumindest nicht in meinem Humor. Das heißt, diese ganzen menschlichen Faktoren wird sicher auch noch besser werden. Habe ich überhaupt keine Sorge. Aber ich glaube trotzdem, ein bisschen eine menschliche Komponente muss bleiben.
Mhm. Ja, du hast es schon angesprochen. Mittlerweile ist es eine recht breite Plattform geworden. Das Thema LinkedIn. Xing war ja damals so ein bisschen Kopf an Kopf und dann war die Strategieänderung.
Genau.
Siehst du momentan neben LinkedIn noch andere Plattformen, die sich da am Horizont eventuell entwickeln oder erstmal so, naja, LinkedIn hat sich da schon sehr breit gemacht?
Das Faszinierende bei LinkedIn ist, es hat sich breit gemacht und ist gleichzeitig sowas von nicht user-friendly in manchen Bereichen. Also wenn du so Meta-Plattformen anschaust, wie schnell sich die entwickeln, wie gut die psychologisch durchdacht sind und dann schaust du auf LinkedIn und bist gefühlt so 10 Jahre zurückversetzt und trotzdem hält sich's. Also es ist eine Business-Plattform, berufliche Plattform, es ist eigentlich, was die Themen angeht, super aufgesetzt und da sehe ich jetzt momentan auch keine Konkurrenz, die wirklich an LinkedIn herankommt, sage ich jetzt mal. Ich würde LinkedIn sogar wünschen, dass es sich ein bisschen weiterentwickelt, was viele Features angeht. Aber momentan muss ich sagen, jetzt für die breite Palette an Dingen, die LinkedIn kann, glaube ich, wird sich das noch halten. Und ich glaube, die Frage ist eher, wie werden die Personen LinkedIn nutzen in den nächsten Jahren? und wie wird sich die Plattform aufrechterhalten, also selber einfach.
Ja, das Thema Personen ist ein gutes Stichwort, weil wir haben ja auch mal ein bisschen geschaut, wenn wir mal so in die Sparkassenwelt reingucken. Jetzt bin ich ja heute im schönen Wien mit dir hier. Wir haben ja auch in Österreich viele Institute, das ganze Konstrukt der Sparkassengruppe in Österreich, wenn man so will, über die erste Gruppe, über die erste Bank mit den verschiedenen Sparkassen, Verbundpartnern, Servicestellen, da ist ja richtig Potenzial auch an Menschen da. Ne? Also nur mal ein paar Zahlen hier zu nennen. Also allein die erste Bank Österreich und die Sparkassen geben ja schon nochmal 16.730 MitarbeiterInnen in dem Sinne ab. Das ist natürlich schon mal eine riesen Hausnummer. Und wenn wir auf Deutschland schauen, reden wir von 190.000 Mitarbeitenden in den Sparkassen, wohl bemerkt, inklusive dann auch den Verbundunternehmen, die da ja auch noch dazukommen. Also da ist ja eine Riesenmasse erst einmal an Menschen da, die eigentlich was zu erzählen haben. Jetzt ist natürlich die Frage, muss jeder dieser vielen, vielen Menschen mit dem Potenzial, was du gerade gezeigt hast, von wegen, ja, da sind auch Privatkunden, die interessant sein können. Und jetzt wissen wir, dass auch ein Sparkassengeschäft unterschiedliche Kundentypen auch bedient. Muss denn da jeder tatsächlich sich auch als Personal Brand irgendwo darstellen auf LinkedIn? Weil ich nehme momentan an manchen Stellen auch so ein bisschen evolutionäres, ich sage jetzt mal was, dann habe ich was gesagt, war. Mhm. Deswegen, wie blickst du so auf dieses Riesenpotenzial, das man an Menschen, die es machen könnten, gegenüber dem Potenzial, was sie bedienen könnten, nämlich deren Kunden oder auch vielleicht mögliche Kolleginnen und Kollegen, die es mal werden wollen. Ne? Also wie blickst du da drauf? Muss das jeder tun, sich da rumtummeln oder ist es ein Stück weit auch strategieabhängig?
Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich glaube, und das sehen wir bei jedem Unternehmen, je größer es ist, heißt nicht immer schneller und effizienter. Das heißt, von müssen bin ich sowieso kein Freund, im Sinne von, wir müssen es alle nutzen, sondern die Frage ist, warum möchte ich es nutzen? Ich sag mal, auf persönlicher Ebene, dadurch, dass Personal Branding und LinkedIn durchaus karrieremäßig super ist, weil Sichtbarkeit ist einfach ein riesen Karrieresprungbrett, sage ich jetzt mal. Weil wir können heutzutage nicht mehr nur darauf warten, dass uns jemand sieht, dass wir gut sind, sondern wir müssen uns auch schon selber sichtbar machen und das aber gar nicht nur auf LinkedIn. Also da rede ich ja vom gesamten Leben, aber da spielt LinkedIn natürlich eine Rolle. Wenn man jetzt auf die Strategie schaut, glaube ich, dass Unternehmen sich einfach hinsetzen müssen und sagen müssen, okay, welches Ziel verfolgen wir mit LinkedIn? Welche Personen sind smart zu positionieren? Und das ist dann natürlich, je größer ein Unternehmen ist und je größer strukturiert ist, abhängig auch davon, dass ich sage, okay, dann gebe ich aber auch die Ressourcen her, dann mache ich es möglich. Dann schaue ich, was ist dafür notwendig, weil einfach nur zu sagen, okay, wir müssen jetzt alle auf LinkedIn sein und das ist super, hat noch keinem geholfen.
Das ist wie an jeden Mitarbeiter ein iPad vergeben in der Hoffnung, ne? Jetzt sind wir alle digital.
Exakt, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, total. Und ich glaube, da geht es dann wirklich darum, also die Chancen, über die wir vorher noch geredet haben, die sind de facto da. Und dann ist es eher die Frage, wenn ich mir das anschaue als Unternehmen, zu sagen, okay, wie packe ich es an, wie greife ich es an, wie mache ich es smart? Und das heißt nicht, jeder muss jetzt auf LinkedIn sein und jeder muss irgendwas teilen, weil da gibt es natürlich ein bisschen mit Risiken verbunden. Also das sage ich jetzt gar nicht. Gewisse Sichtbarkeit bringt das einfach mit sich. Aber es ist halt eine Riesenchance. Also ich merke, für Unternehmen, die das, sage ich mal, gut strategisch aufsetzen und umsetzen, ist LinkedIn super.
Jetzt hast du ja mehrfach den Begriff Personal Branding verwendet und ich höre den auch oft, man liest den auch oft. Was heißt denn eigentlich Personal Branding? Was verbirgt sich dahinter in vielleicht auch deiner Definition? Man kann es natürlich auch ergoogeln, keine Frage. Aber wie blickst du auf dieses Wortpaar Personal Branding?
Selbst wenn du es googelst, findest du, glaube ich, unterschiedliche Definitionen.
Das ist so. Also, du kannst auch ChatGPT fragen, kriegst auch eine Information.
ChatGPT kannst du auch fragen. Also für mich bedeutet es eigentlich, sich auf der einen Seite bewusst, aber auch strategisch in meiner Persönlichkeit, in meiner Expertise, in meiner Haltung, aber auch natürlich in meiner Wiedererkennbarkeit, die ich habe als Person, zu positionieren und das vor allem natürlich im beruflichen Kontext. Also wie schaffe ich es als Person Vertrauen, Sympathie, vor allem Glaubwürdigkeit, das ist halt ein total wichtiger Punkt, aufzubauen und das funktioniert einfach durch echte Personen. Also es ist das Prinzip, mit dem wir Business machen. Also jedes Unternehmen besteht aus Personen in unterschiedlichen Funktionen.
Geht es auch um Vertrauen ein Stück weit?
Ganz, ganz stark. Ganz, ganz stark. Und Business funktioniert nur über Menschen. Und das ist einfach das Prinzip, wo ich sage, okay, dann kann man sich dieses Prinzip einfach auch zu Nutzen machen. Und wir Menschen suchen auch nach Gesichtern hinter Marken. Also es ist immer schön, wenn du eine Brand aufsetzt für etwas und so ein Dach bildest. Aber dann interessiert uns immer, wer arbeitet da? Wer macht die Marke aus? Also nicht umsonst haben Sportmarken einfach immer Brand Ambassadors dabei und immer Personen, die für diese Marken auch stehen und wodurch du sie einfach erkennst und die sie auch menschlich machen, die sie erlebbar machen, die sie empathisch machen, die sie einfach die Marke ein bisschen eine Persönlichkeit gibt.
Also im Prinzip das eben Aufladen durch anfassbare Figuren. Weil du hast ja auch mal gesagt, und das habe ich mir wirklich gemerkt, Menschen folgen Menschen, keinen Brands. Das ist ja ein Stück weit so dein Leitspruch gewesen, dein Mantra. Ja, steht auch auf deinem Profil. Also wer das mal angucken will, da steht ganz fett auf dem Banner.
Das stimmt.
Aber das ist jetzt eben nicht nur zu sagen, ich habe ein LinkedIn-Profil und glaube dann damit durch eine gute Strategie jetzt gut aufgestellt zu sein. Das ist ja mehr.
Es muss mehr sein. Also das Schlimmste, was du machen kannst, ist eine gewisse Personal Branding Strategie, sage ich jetzt mal, für LinkedIn zu fahren und dann treffen dich die Leute im echten Leben und denken sich so, das geht sich nicht aus. Ja. Eigentlich ist das die wichtigste Aufgabe als Agentur, zu sagen, wie unterstützen wir Personen dabei, authentisch zu sein, und ich weiß, dieses Wort ist schon so auch abgelutscht.
Gedroschen,
Aber es geht trotzdem darum zu sagen, wer ist diese Person und wie machst du sie sichtbar und wie unterstützt du sie dabei, dass sie so kommuniziert, wie sie auch ist. Und da ist mehr Arbeit dahinter, als man denkt. Aber das ist super wichtig. Also es betrifft nicht nur LinkedIn, sondern es betrifft das echte Leben. Es betrifft die Frage, wie trete ich auf, wer will ich sein, wie will ich kommunizieren, wer bin ich eigentlich? Da fließen ganz viele Komponenten mit ein.
Ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast ja damals, wie du uns unterstützt hattest, da hatten wir ja mal gestartet, ne, mit Kollege Markus Riegeberg und meiner Wenigkeit. Dann hast du ja mit uns beiden erstmal so ein bisschen die Person abgeklopft.
Genau.
Was ist das eigentlich für eine Type? Ne? Für was steht die, für was steht die nicht? So ein Stück ein Profil zu entwickeln, damit ihr auch mit euren Botschaften im Sinne der Agenturleistung, auch im Sinne des ganzen Aufbaus, daran andocken könnt. Es muss halt passen, ja. Und das war ja Teil der Arbeit. Das kann ich noch gut daran erinnern.
Nein, das ist eine total wichtige Teil. Aber wir haben ja sogar, wenn wir uns mit Kunden und Kundinnen in Workshops zusammensetzen, schreiben wir uns auch auf, wie sprechen die Leute, was sagen die oft, welche Formulierungen verwenden die, wie sind die so vom Persönlichkeitstyp. Und das erarbeitest du natürlich mit den Personen, das ist viel Reflexionsarbeit und tatsächlich auch oft die Fragen an Kollegen, Kolleginnen, wie beschreibt sie die Person, weil es extrem wichtig ist, wenn du jemanden in der Kommunikationsarbeit beratest, dann muss es natürlich Hand und Fuß haben. Also wir sehen das ja allein im politischen Spektrum. Das riecht ja jeder, wenn das nicht echt ist, wenn das nicht so gemeint ist. Und ich glaube, dass Kommunikation halt immer Wirkung entfalten muss. Und die kann es nur entfalten, wenn es echt ist und wenn es echt gemeint ist. Und ich glaube, das ist eine Riesenaufgabe auch genau von Personal Branding, dass man sagt, wer bin ich eigentlich? Was will ich nach außen transportieren? Welche Botschaften?
Und dieses nach außen transportieren, da trennt sich ja die Spreu vom Weizen, wenn man ehrlich ist. Da wird ja auch das eine oder andere dann dargestellt. Und man ist ja selbst so ein bisschen manchmal auch im Zwiespalt. Ist das jetzt richtig, das reinzugeben in die Community LinkedIn? Mhm. Interessiert es jemanden? Muss ich wieder mal einen Post machen? Weil mein letzter ist 3 Wochen her. Du kennst es wahrscheinlich auch aus deiner Arbeit ein Stück weit. Wie blickst du auf solche Aussagen? Weil die kommen ja wahrscheinlich immer wieder mal vor. Was sollen sie posten? In welcher Häufigkeit? Es muss ja auch Gehalt haben, was da passiert. Und wir hatten ja damals auch über Reichweite uns unterhalten und über diese sogenannten Impressions, habe ich ja gelernt. Mhm.
Ja.
Dass das am Ende auch wichtig ist, wenn ich das nur tue, um was gesagt zu haben, dann ist es ja nichts wert. Ja, also es muss ja irgendwo auch einen Nutzen stiften. Und die Frage ist, für wen? Für den Leser oder für den Sender?
Ja, absolut. Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Wobei meine Erfahrung ist, wenn du dich am Anfang einmal hinsetzt und sagst, okay, was sind denn die Themen, zu denen ich mich auch positionieren möchte? Was sind die Assoziationen, die ich hervorrufen möchte? Also da sind wir wieder bei dem, welche Wirkung möchte ich erzeugen? Für was möchte ich wahrgenommen werden? Dann hast du ein grundsätzliches Framework schon mal da stehen, das sich ja dann ableitet für die Beiträge. Also da ist eigentlich selten, dass man sich jetzt denkt, okay, jetzt habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen, weil A ist Personal Branding Kontinuität und Wiederholung. Das heißt, wir wissen, dass wir mit Marken ungefähr überhaupt mal 7 Berührungspunkte haben müssen, bis wir sie uns überhaupt merken. Das heißt, man darf auch vor gewissen Wiederholungen keine Angst haben. Und dann geht es tatsächlich in der Kommunikation darum zu sagen, okay, was ist spannend für die Leser, Leserinnen, was interessiert die Zielgruppe? Aber was passiert natürlich auch im echten Leben? Und natürlich haben jetzt Personen einen riesen Vorteil, das muss man jetzt schon auch sagen. Wenn du einen vollen Kalender hast, wo du viel reist, wo du viel herzeigen kannst, dann hast du viel zu berichten. Wenn ich jetzt den ganzen Tag nur im Büro sitze und eigentlich wenig an Alltag herzuzeigen habe, dann muss ich mir halt überlegen, wie ich mit Content umgehe. Also da hat jeder auch andere Herausforderungen natürlich. Und im Endeffekt muss Content immer unterhalten oder informieren oder spannend sein, damit er wirkt. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn man die Anfangsarbeit macht, zu sagen, für was möchte ich eigentlich sichtbar sein, dann ergeben sich diese Fragen im Nachhinein eigentlich wenig.
Das ist ja im Prinzip deine Strategie, ne? Von der du gerade sprichst, wofür mache ich es, was will ich mit erreichen? Jetzt erlebe ich ja auch viele im Sparkassenumfeld, die sich mit dem Thema LinkedIn auseinandersetzen. Ich habe immer wieder auch mal Institute gesehen, die jetzt erst ganz frisch in dem Thema da mitspielen und sagen, hey, wir sind jetzt auf LinkedIn als Corporate Brand und dann gibt es ein Bild von irgendwie 2, 3 Vorständen und dann schauen wir mal, was kommt. Dann gibt es eine Spendenübergabe und dann wird es ein bisschen tröge. Ja?
Ja.
Jetzt nochmal zu dem Thema Strategie. Wie müsste man sich eigentlich dann sowas nähern? Gerade wenn man jetzt vielleicht sagt, ich muss mich jetzt dem Druck beugen, auch auf Social Media respektive LinkedIn mich zeigen zu müssen. Wie macht man denn dann so eine Strategie? Ich sag mal, machst du das dann mit jedem einzelnen, ich sag mal, Vorstand? Würdest du das trennen im Sinne von einer Corporate-Strategie und einer Einzelstrategie? Also wie würde man da vorgehen?
Naja, also so wie du dran gehst, ist, dass du mal sagst, welche Accounts sollen ins Rennen geschickt werden? Ich habe einen Corporate-Account und dann was noch? Welche Vorstände, Vorständinnen, Geschäftsführerinnen, Mitarbeiterinnen sollen positioniert werden? Und im Grunde genommen hast du natürlich auf Vorstandsebene andere Themen, die du bespielen musst. Du hast auch eine ganz andere Flughöhe an Kommunikation. Du hast auch eine ganz andere Verantwortung, was bestimmte Themen einfach angeht. Und da ist es genauso, also da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir setzen uns einfach mit den Leuten hin, jetzt kann ich sagen, wie wir da dran gehen, und sagen, gut, was ist die Ausrichtung des Unternehmens? Wo soll es hingehen? Welche Themen sind relevant? Wer steht auch für was? Natürlich hast du unterschiedliche Funktionen. Und das ergibt dann meistens, also für mich ist immer ganz spannend, ich gehe in Workshops hinein und die sind dann so 2 Stunden bis ein Halbtag und gehe raus und habe meistens schon ein Bild von dem, wie meine Person positionieren kann.
Von der Kultur auch so ein bisschen.
Genau, von der Kultur, aber ich habe schon in meinem Kopf immer so eine Mindmap, okay, was passt zu dem? Welche Themen passen zu dem? Welche Art von Content-Formaten passen zu dem? Es passt auch nicht alles zu jedem, sondern man muss sich natürlich auch wohlfühlen mit dem. Aber Strategiearbeit, ich bin ja kein Fan davon, sich in der Theorie zu verlieren, zu sagen, wir machen jetzt ein 70-Seiten-Strategiedokument, das keiner dann umsetzt. Aber einen gewissen roten Faden schon zu erarbeiten, so die Frage, wer ist man, was möchte man kommunizieren, was sind die Botschaften, die kommuniziert werden sollen. Und die unterscheiden sich von den Accounts her natürlich. Also ich habe eine andere Strategie, die ich mit einem Corporate-Account habe, als die von einem Vorstand oder von einer Mitarbeiterin. Das muss man sich im Hinterkopf behalten. Und dann geht es aber in der Umsetzung darum zu sagen, was ist interessant, wie kann ich Wissen teilen, wie kann ich relevant bleiben, wie kann ich persönliche Einblicke geben und da auch mal in gewisser Weise einfach dran zu bleiben, einen Redaktionsplan zu entwickeln. Zu sagen, was sind die Inhalte?
Was kommt wann?
Was kommt wann? Was ist wichtig? Auch in welcher Art und Weise wird kommuniziert? Jetzt gehe ich schon sehr ins Detail, aber poste ich zuerst vom Corporate-Account eine Information? Natürlich muss auch der Vorstand Sachen zuerst kommunizieren, bevor sein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin kommuniziert. Deswegen eine gewisse Koordination, was diese LinkedIn-Auftritte angeht, wenn sie einer Unternehmensstrategie helfen sollen, muss natürlich da sein.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, weil die Details sind ja auch spannend.
Ja.
Wenn jetzt ein Themenfeld dargestellt werden soll, ist es dann eher sinnvoll, dass erstmal der Geschäftsführer, Geschäftsführerin, Vorstand, Vorständin, egal, dann zuerst einmal das Thema platziert und dann der Corporate Account quasi weiter genutzt wird? Oder macht man das eher andersrum? Also da gibt es ja auch technische und Algorithmusfragen im Hintergrund, wo ja auch x Lösungen gibt, die man so glauben mag oder auch nicht.
Ja.
Was ist denn da so auch im Sinne eines Ablaufs sinnvoll, damit es auch das entfaltet? Ja.
Also im besten Fall, ich sage mal, der Corporate Account ist ein bisschen alleinstehend. Also darüber müssen die Inhalte sowieso geteilt werden. Unternehmensaccounts kriegen aber jetzt auch nicht die Mega-Reichweite. Also wir sehen das und das ist in jeder Statistik erkennbar, dass Unternehmensaccounts einfach nicht mehr die Meilen schlagen. Personenaccounts schon. Und da musst du immer schauen, und das ist vor allem natürlich, je wichtiger, umso börsennotiert dein Unternehmen ist, Stakeholder-Management und Co., wie kommunizierst du Sachen? Und das betrifft ja nicht nur LinkedIn, sondern man muss sich denken, viele Themen liegen in einer PR-Abteilung, Kommunikationsabteilung, haben einen riesigen Strategieplan dahinter, wann was kommuniziert wird. Da kann man jetzt als Mitarbeiter nicht sagen, heute in der Früh poste ich mal einfach drauf los, sondern da muss man schon eine gewisse Hierarchie betrachten, weil so ist es einfach. Und das war so witzig, ich habe in den letzten 2 Tagen ein Unternehmen beobachtet, das war jetzt eher ein kleines Beispiel, die haben einen Award gewonnen und als erster hat es die Assistentin geteilt. Dann ein Mitarbeiter und erst 2 Tage später wirklich der Vorstand selber. Sowas geht normalerweise nicht. Also wenn du einen Award erhältst und die Person ist auch dort, in dem Fall der Vorstand ist dort, um den Award zu übernehmen, dann muss es auch von seinem Account als erstes geteilt werden und dann die anderen oder sie können es dann reposten. Also die unter Anführungszeichen Hierarchien, Posts, meiner Meinung nach, die muss ich einhalten, auch in der Kommunikation und darauf schon ein bisschen achten, auch zu sagen, wie kann ich das ein bisschen.
Ja, aber es ist ja vergebene Liebesmühe am Ende, ne?
Naja, absolut.
Das verschießt ja das ganze Pulver. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch Teil der Strategie, was du vorher angesprochen hattest. Aber auch der Ablauf, der muss ja auch passen. Ne? Das ist ja auch dann Teil deines Konzepts im Sinne von Redaktionsplan, wenn wir da was rausgeben, von oben nach unten und nicht von unten nach oben oder von quer durchs Unternehmen. Jetzt ist ja auch immer die spannende Frage, ich erlebe die auch in Sparkassen immer wieder mal, oder in dem Umfeld Sparkassen. Du hast Menschen, die sich sehr stark selbst darstellen, die sehr, sehr viel posten und sehr, sehr, wirklich, da ist ja jeder Fingerstrich auch bekannt. Und es gibt welche, die machen das sehr, sehr selten. Und die Frage ist immer, die man sich dann stellt, wie häufig muss ich eigentlich was posten? Ne? Und was muss ich dabei beachten? Welche Inhalte sind sinnvoll? Was sind Do's und Don'ts? Arbeitet man mit Smileys? Also sehr im Detail jetzt gerade, ja? Aber das sind so Dinge, die kommen immer wieder mal so hoch, auch bei uns im Unternehmen, ja, das ist ganz normal, glaube ich, dass man sich immer wieder mal hinterfragt, sind wir da jetzt richtig aufgestellt? Was sind so Inside-Tipps, die du geben kannst, wo man sagt, daran solltet ihr einfach denken bei solchen Fragen?
Naja, das, was ich gerne noch als Bild mit hineingeben möchte, für mich ist dieses ganze Thema Personal Branding, aber dann vielmehr dieses Thema Corporate Influencing, sage ich jetzt mal, also Corporate Influencing stehend für, wie nutze ich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, egal in welcher Hierarchie, in welcher Position, für die Kommunikation? Und da trenne ich halt ein bisschen die Vorstandsebene, Geschäftsführerebene von den restlichen MitarbeiterInnen, weil es da unterschiedliche Themen gibt, wie du sie kommunizierst, in welcher Art und Weise du sie kommunizierst. Und ja, einfach welche, also jetzt nehme ich dich als Beispiel. Wenn ich in einer geschäftsführenden Position bin, dann komme ich nicht drum rum, mich auch zu einem Wirtschaftsgeschehen zu äußern, auch ein bisschen eine Flughöhe zu haben bei Themen, die Strategie mit hineinzunehmen. Das mache ich auf Mitarbeiterinnen-Ebene, sage ich jetzt mal weiter unten nicht. Da rede ich nicht über die Unternehmensstrategie, über das, wo sich Österreich-Deutschland hinentwickelt. Das finde ich ist aber die Verantwortung in einer Geschäftsführerposition, auch darüber ein bisschen mitzureden. Das heißt, die Strategien unterscheiden sich. Und wenn wir in Richtung Corporate Influencer gehen, wo wir sagen, wie können wirklich Mitarbeiterinnen aktiv werden, dann sehe ich das ein bisschen wie ein Orchester. Also ich habe selber 12 Jahre Klavier gespielt und habe auch in unterschiedlichen Konstellationen zusammengespielt. Und jeder, der mal in einem Orchester gesessen ist, weiß, wie eine Geige klingt versus wie ein ganzes Orchester zusammenklingt. Und das Spannende ist, ein Orchester spielt ja immer das gleiche Stück, aber die spielen nicht alle die gleichen Noten. Und ungefähr so ist es bei Corporate Influencern auch. Das heißt, du musst einmal schauen, welche Instrumente möchtest du da dabei haben, welche sind sinnvoll, welche passen zu einem Stück, das ich spielen möchte, im Sinne von, welche Wirkung möchte ich erzeugen. Und dann muss jedes Instrument ein bisschen herausfinden, welche Themen können sie kommunizieren und welchen Ton können sie spielen. Und da geht es dann darum zu sagen, okay, wer positioniert sich wie, wer hat welche Themen, ob das jetzt aus dem Vertrieb ist, ob das aus dem Kundenservice ist, whatever, das ist ja dann egal, sondern zu schauen, wir haben eine Geige und ein Cello, was spielen die? Und da sind dann natürlich die Detailfragen, aber die kann ich natürlich auch gerne beantworten. Also im Grunde genommen ist es so, dass du sagst, es sollte schon wöchentlich was online sein von jemandem, der wirklich gut kommunizieren möchte.
Im Sinne Corporate Influencing? Oder?
Im Sinne von also das betrifft jeden. Wenn man sagt, ich möchte einen Account aufbauen, also nochmal zurück, wenn ich sage, jedes Instrument muss ein bisschen schauen, welches Instrument es eigentlich ist, welche Themen positioniert werden sollen, dann ist das mal, sag ich mal, die Strategiearbeit. Und wenn es dann in die Umsetzung geht, ist natürlich die Aufgabe, auch von einem Unternehmen zu sagen, wie koordiniere ich das? Wie dirigiere ich
also
den Haufen? Du brauchst
auch einen Dirigenten.
Genau.
Ende, ne?
Genau. Also sich einfach hinzusetzen und zu sagen, ja, spielt's mal. Kann erstens in Chaos enden und zweitens auch nicht schön klingen.
Ich habe beim Orchester immer im Ohr, wenn sie dann anfangen, sich warm zu spielen. So dieses Komplettgedudel.
Wunderbares Bild im Kopf, ja. Genau. So ungefähr schaut das aus. Das heißt, ich muss es dirigieren. Ich muss auch sagen als Unternehmen, welche Guidelines haben wir? Was sind Do's und Don'ts? Die meisten Mitarbeiterinnen, die ich erlebe, sind so, dass sie sagen, sie möchten ja eh gern was posten, aber sie haben so Angst, was falsch zu machen. Und sie haben Angst, was Falsches preiszugeben und eigentlich dürfen sie ja eh nichts. Und wenn man als Unternehmen sagt, hey, wir unterstützen das, das sind die Dinge, auf die ihr aufpassen müsst, das sind die Dinge, die total gern nach außen gehen dürfen, dann gibt man schon eine gewisse Guideline. Und dann geht es natürlich in der Umsetzung darum, zu sagen, wie kann ich das Ganze koordinieren? Wer postet wann? Wer postet wie oft? Gibt es einen Redaktionsplan? Wie unterstützt man sich in den Themen? Da sind wir ja oft auch einfach dann in der Begleitung von diesen Corporate Influencern dabei, nicht nur in der Schulung von ihnen, sondern zu sagen, wie setzt man das gemeinsam auf? Wie kommuniziert miteinander? Klingt jetzt ein bisschen komplizierter, als es wahrscheinlich dann ist, aber es ist wichtig, weil jeder möchte ein bisschen eine Guideline haben. Und dann kann ich sagen, ist es halt so, dass die Leute auch sagen, hey, ich fühle mich nicht wohl mit dreimal die Woche posten. Ich möchte einfach nur einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Und das ist dann aber nicht so schlimm, wenn das 15 Leute gemeinsam machen. Dann ist mal jemand, der sagt, ich möchte alle zwei Wochen. Der andere sagt, ich habe zweimal die Woche was zu teilen und es ist auch okay. Wenn man eine Reichweite gewinnen möchte, dann sollte ich schon wöchentlich eine Post auf LinkedIn absetzen.
Und diese, ich sag mal, die Mitarbeiterebene, die ja auch unterschiedlich tickt und genau die Ängste vielleicht auch hat, wobei die haben wahrscheinlich auch Vorstandsvorsitzende und also das ist am Ende eher, glaube ich, egal. Es sind erstmal Menschen, ne, die sich da in der Öffentlichkeit darstellen und das ist auch nicht unbedingt jedermanns Sache, egal welche Rolle man ja am Ende auch hat. Jetzt ist es ja so, dass das im Ende, wenn du sagst, der Redaktionsplan, der ein Stück weit so die Themen abgibt, das habe ich soweit verstanden. Jetzt bist du beispielsweise in einem, keine Ahnung, 3000-Menschen-Unternehmen. Wie würdest du denn dann sowas organisieren? Ja, wir haben ja auch Kunden jetzt in unserer Situation im Sparkassenumfeld, da haben wir große Institute. Ne? Also würdest du dann einen Redaktionsplan fürs Gesamtunternehmen machen oder würdest du das ein Stück weit differenzieren nach Gruppen, nach Einheiten, nach Direktionen? Also wie würde man das denn aufbauen, damit es wieder stimmig ist? Also ich stelle mir das sehr komplex vor.
Ja, es ist auch in gewisser Weise komplex. Allerdings ist es so, dass wenn du die wirklich anschaust und du musst dir am Anfang, wenn du sagst, das Unternehmen, okay, wir wollen ein Corporate Influencer Projekt starten, dann ist die Frage, wer ist dort dabei? Das heißt, es beginnt natürlich schon mal in der Auswahl der Mitarbeiter zu sagen, wer möchte wirklich aktiv sein auf LinkedIn? Da geht es ja nicht darum, wer möchte sein Profil ein bisschen aufhübschen, sondern wirklich, wer kann sich vorstellen, aktiv für das Unternehmen zu posten? Da hast du nicht so viele, die sich melden. Also dann gibt es daraus eine Gruppe und die gilt es dann zu koordinieren und das sind im besten Fall, also natürlich ist es besser, je mehr, umso besser, das sage ich jetzt gar nicht, aber um jetzt wirklich gut, und das sind meistens, also viele Mitarbeiter sind ja schon auf LinkedIn, also man schaut sich mal an, wer ist denn schon auf LinkedIn überhaupt, wer ist denn aktiv, wer redet denn gerne über das Unternehmen, wer teilt schon aktiv Sachen, die ins Boot zu holen und zu sagen, na, wir möchten euch
Club
unterstützen.
Club der Willigen zu finden, ne?
Einen
sagen
Club
wir immer.
Der Willigen, das ist eine sehr schöne Bezeichnung, und die zu unterstützen, und da bist du dann trotzdem, also, und wir arbeiten mit kleinen Unternehmen bis zu Konzernen und es macht keinen Riesenunterschied, weil du hast nie mehr als 30 Leute, sage ich jetzt mal, die sich bewusst positionieren. Und da ist es schon smart zu sagen, wenn ich unterschiedliche Geschäftsbereiche habe, auch unterschiedliche Gruppen zu machen, sage ich jetzt mal, weil das natürlich am meisten Sinn macht. Also wenn wir mit Unternehmen arbeiten und jetzt haben wir letztes Jahr mit der Strabag einen Workshop gemacht, da hat einfach ein Unternehmensbereich gesagt, sie möchten sich stärker auf LinkedIn positionieren und das ist total okay und der wird unterstützt. Also man muss es sich schon ein bisschen, sage ich mal, strukturieren, für wen es Sinn macht.
Ja, eine Struktur, also ich höre ja schon raus, es ist nicht alles nur eben mal irgendwas reinsetzen, sondern es braucht viel Strategie, viel Struktur, ja, einen Plan am Ende und auch jemanden, der das Ganze dirigiert, das hat man gerade auch ausgearbeitet. Das kann natürlich auch ein Stück weit ein Aufwandsthema sein, ne, weil er natürlich auch gerade in ja, egal, glaube ich, in welchem Unternehmen stellt man sich die Frage, Personalaufwand, wie viel gebe ich rein in so ein Thema, ist es eigentlich eine Spielerei oder ist es wirklich ein Effekt? Und da braucht es natürlich auch ein Stück weit Prozesse. Da komme ich so auf ein nächstes Themenfeld. Die Strategie haben wir jetzt gebaut. Wir wissen vom Grundsatz her, wie viele Menschen in welchen Themen sich bewegen sollen. Jetzt müssen sie ja auch ins Tun kommen. Jetzt haben wir einen schönen Redaktionsplan über irgendein System vielleicht erarbeitet. Was sind denn so deine Erfahrungen? Was sind gute Tools, Systeme, mit denen man gut auch Content planen kann, mit denen man auch dann das Ganze wirklich ins operative Doing bringt, damit so ein Dirigent im Grunde genommen auch weiß, welche Noten ich jetzt wie laut und wie leise spielen soll.
Ich glaube, was wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, dass das nicht durch Micromanagement geht. Also ich rede mit vielen aus Presseabteilungen, die sagen, na, das müssen wir dann alles kontrollieren und wir müssen alle Beiträge freigeben. Sage ich, spinnt ihr? Das könnt ihr in 24 Stunden nicht abarbeiten. Das heißt, ein gewisses Vertrauen in die Kommunikation von Mitarbeitern muss man schon haben.
Das heißt, der Mitarbeiter darf in deiner Erfahrung selbst Hand anlegen in dem Sinne.
Also deswegen, wir begleiten ja viele Corporate Influencer Programme, sage ich mal, in den ersten 6 Monaten noch, wo man sagt, man findet sich ein bisschen, man schaut, wie sich die Leute zurechtfinden mit Beiträgen, wo man sich auch noch gut absprechen kann, sage ich mal. Und was sehr sinnvoll ist, ist, die Redaktionsplanungen abzustimmen. Das heißt, dass man weiß, wer schreibt über was, wer hat die Idee, in welche Richtung zu gehen. Aber du musst, also damit musst du aufhören, dass du jeden Text korrigierst und dir durch drei Schleifen geht im Unternehmen, bis er freigegeben ist. Da verliert ja jeder die Lust dran. Und das ist das Wichtigste, dass die Leute einen Spaß dran haben, dass sie Motivation haben, dass sie irgendwie sagen, hey, ich möchte gerne aus meinem Unternehmen berichten. Und deswegen jetzt sozusagen von Prozessen und Tools, finde ich, muss man Prozesse immer so simpel wie möglich halten, weil sonst überfordern sie alle. Das heißt, du brauchst eine gute Redaktionsplanung für dein Team, sag ich mal, dein Team aus Corporate Influencern. Das sollte stimmen und jeder sollte wissen, wo kriege ich meine grafischen Dinge her, CI und Co. und wo kriege ich meine Informationen her, sodass sie stimmen und bei wem kann ich nachfragen, wenn es brennt. Und da musst du die Leute auch mal selber machen lassen und, sage ich mal, einen Testraum setzen oder sagst, wir probieren das jetzt mal ein halbes Jahr aus, schauen an, wer wie unterwegs ist und ansonsten muss man das auch nochmal anpassen. Aber also da kann, finde ich, viel schief gehen, wenn man die Dinge zu kompliziert angeht.
Wir benutzen immer gerne den Begriff Keep it smart and simple, genau. Das sogenannte KISS-Prinzip. Ja, ja. Und das passt da, glaube ich, auch ganz gut.
Absolut.
Den Club der Willigen zu finden, uns nicht aufzudoktrieren, ne, im Sinne von, wir müssen das jetzt tun, damit wir modern
genau.
sind. Also ich glaube, das höre ich ja bei deinen Aussagen auch raus. Jetzt habe ich ja durchaus auch schon Gespräche erlebt in Projekten oder auch im eigenen Kontext, wo man sich auch mit Zielen beschäftigt und sagt, also ich habe jetzt irgendwie eine Strategie gebaut, da habe ich vielleicht noch ein bisschen Geld für ausgegeben und will auch, dass da was rauskommt. Wie würdest du denn das Thema Ziele oder konkrete Leistungskennziffern, KPIs, wie man so neudeutsch sagt, wie würdest du denn das festsetzen? Zum Beispiel so und so viele Follower in einem Jahr zu gewinnen oder so und so viele Beiträge mit so und so viel Impressions und Likes und tralala zu haben. Wie scharf würdest du mit sowas umgehen, wenn so ein Unternehmen vielleicht in verschiedenen Evolutionsstufen steht? Startunternehmen, gerade am Anfang, mittendrin, mit ersten Jahren Erfahrung. Wie würdest du da drauf blicken?
Also ich bin absolut der Meinung, dass Kommunikation auch Marketing und auch Content-Marketing KPIs haben sollte und man sich anschauen sollte, wie verändert sich was. Ich glaube nicht, dass es darum geht zu sagen, die und die Follow-Zahlen wollen wir erreichen oder die und die Likes wollen wir erreichen, sondern gibt es einen Anstieg. Also sehe ich, dass ein Account wächst, sehe ich, dass eine Reichweite wächst, sehe ich, dass ein Interesse wächst.
Aber Anstieg gibt es ja flach oder steil. Also.
Naja, das stimmt. Aber die Frage ist natürlich, für welche Bereiche setzt du die Leute ein? Über welche Themen sprechen die Personen? Und welches Ziel hat es im Hintergrund? Wenn ich sage, ich möchte Bewerbungen haben dadurch, dann schaue ich natürlich auf andere Dinge, wie wenn ich sage, weiß nicht, ich möchte es für Vertriebszwecke nutzen. Dann steht auch eine andere Strategie dahinter, wie ich sie mit LinkedIn nutze. Das Coole natürlich bei Social-Media-Plattformen ist, dass du mit Followerzahlen, Impressionen, Likes, gute Statistiken hast, wie funktionieren Posts. Aber das, was für uns dann auch immer interessant ist, ist mit den Leuten zu reden, zu sagen, was bekommt ihr für menschliches Feedback? Was sagen die Leute für euren LinkedIn-Auftritt? Werdet ihr darauf angesprochen? Verändern sich da was? Ich bin noch immer der Meinung, wenn man Richtung Employer Branding geht, dann muss man in die Recruiting-Prozesse einführen, worüber habt ihr von uns erfahren? Seid ihr über LinkedIn aufmerksam geworden und Co., dass man sieht, okay, welche Wirkung erzeugt was? Wobei du das natürlich in Richtung Social Selling und Content Marketing, wie man es so schön nennt, nicht immer direkt abzeichnen kannst. Du kannst jetzt nicht immer sagen, das war der Grund, warum jemand gekauft hat, weil er hat auf Kaufen gedrückt, sondern im Grunde genommen setzt du viele Impressionen natürlich. Und die Wirkung von Corporate Influencing und Personal Branding, das ist immer eine Langzeitwirkung, die du hast.
Aber was wäre für dich eins, zwei, drei wichtigsten KPIs bei einer klassischen, ich will mich jetzt positionieren, Strategie, also nicht unbedingt Mitarbeiter gewinnen oder, ne, sondern zu sagen, nee, ich mache jetzt hier einen Corporate Account, ich will meine Führungskräfte etablieren, ich will einzelne Mitarbeiter etablieren. Was wären so für dich die Top 3 KPIs?
Naja, ich schaue mir an, wie schauen die Follower aus oder die Vernetzungen. Und das heißt, wo stehe ich bei Punkt A und wo stehe ich bei Punkt B? Die schaue ich mir an. Ich schaue mir die Reaktionen an. Wie viele Reaktionen kriegt ein Beitrag? Auch in Relation zu den Impressionen. Also sagen, wie viele Impressionen hat ein Beitrag, wie viele Reaktionen hat ein Beitrag, natürlich auch die Kommentare, weil das, was interessant ist, ist, dass ganz viele haben, ich nenne sie Prestige-Liker, das sind die, die liken nur, weil sie dich kennen, lesen aber keinen einzigen Text durch und das sind auch Leute, die relativ wenige Kommentare haben. Und dann gibt es Personen, die ein bisschen weniger Reaktionen haben, dafür wahnsinnig viel Kommentare, da gibt es viel Engagement darunter, viele Leute, die dazu schreiben. Und das bedeutet, dass jemand wirklich auch eine gute Community um sich herum hat, dass die Leute sich dafür interessieren und natürlich dann auch in Anführungszeichen kaufen oder sich natürlich über weitere Dinge interessieren, als nur gefällt mir.
Das heißt, es muss nicht sein, dass du jetzt nur aktiv eigene Beiträge generierst, sondern auch durch Kommentare, durch Interagieren mit verschiedensten Menschen hat das eigentlich auch einen Wert.
Naja, klar, absolut. Also für uns, wenn wir einen Account am Anfang anschauen, wir machen immer eine Performance-Analyse. Wie funktioniert der Account? Welche Beiträge haben schon gut funktioniert? Das sieht man auch schon oft. Was klappt schon gut, was klappt noch nicht so gut? Vor allem auch interessant immer, Leute sammeln ja LinkedIn-Kontakte über die Jahre. Aber wenn jemand einen Beitrag postet, interessiert es eigentlich keinen. Also es gibt durchaus Leute, die haben 7.000, 10.000 Kontakte und auf die Beiträge vielleicht mal so 20 Reaktionen oder so.
Ich muss gerade lachen, wie wir so die ersten Beiträge live hatten, also in unserer Zusammenarbeit.
Ja.
Und dann gesagt, der Mensch, ich habe jetzt 20 Likes, ist es gut oder nicht gut? Also für den Anfang ist es nicht schlecht.
Naja, absolut. Aber die Relation ist schon spannend, zu sagen, gut, da sind 7.000. Und gleichzeitig die Aussage, nein, es sind 7.000, also das Potenzial ist absolut da. Aber Like ist nicht gleich Like. Also du musst dir schon anschauen, wer interessiert sich dafür, wer kommentiert auch drunter. Also dieser Netzwerkfaktor auf LinkedIn ist natürlich ein riesengroßer. Mhm. Du musst schon auch mit anderen Leuten interagieren und schauen, dass du relevant bleibst, als nur so von oben herab Content zu machen, so im Sinne von I'm the king of the world.
Mhm.
Schaut mir dabei zu.
Ja, zumal man kann ja handwerklich auch Fehler machen. Da hast du, muss ich auch gerade, ist schon ein paar Tage her, aber da hat man auch einen Beitrag und ich habe den nicht repostet, sondern ich habe den nochmal neu gemacht.
Ja.
Und da hast du mich so angefaucht, jetzt hatten wir eine Strategie erarbeitet.
Für alle Zuhörer, ich fauche nie.
So nach dem Motto, hast du eigentlich nichts gelernt? Nein, also das war, aber da, so schnell kann man auch die Dinge falsch machen, ne? Obwohl man ja eigentlich denkt, man zeigt sich jetzt, man präsentiert sich auch mit einem Thema und trotzdem trägt es dann eigentlich nicht dem bei, wie man es eigentlich will. Ja?
Naja, falsch machen.
Also, ja, also falsch im Sinne von der Strategie.
Ja, genau.
So
aber das ist tatsächlich was. Ich liebe die Leute, die sich hinter den Reposts verstecken, die einfach ständig nur Beiträge reposten, weil sie sich denken, naja, das ist dann eh Content. It's not. Mittlerweile gibt es ja die Möglichkeit, einen Post zu reposten, ohne einen Kommentar darüber zu schreiben oder die Option, mit einem Kommentar darüber zu schreiben. Und die kam jetzt auch allein in den letzten 2 Wochen in jedem Workshop, so wie gehe ich mit Reposts um? Und das ist halt der Punkt, wenn ich einen Post direkt in mein Netzwerk teile, dann teile ich den direkt in mein Netzwerk. Das heißt, die Leute können den Originalbeitrag liken. Wenn ich einen Kommentar drüber schreibe, dann ist es halt ein neuer Beitrag. Und die Leute liken eigentlich nur meinen Kommentar und es bringt dem eigentlichen Beitrag wenig. Und dann denke ich mir, ja, dann schreibst du den Kommentar noch drunter.
Hm.
Gleich viel wert.
In den Originalbeitrag.
In den Originalbeitrag.
Ja, aber das sind halt so die Anfängerfehler.
Genau. Du,
die auch
da muss
gemacht.
Jeder durch.
So ist das, so ist das. Gut, also im Prinzip sagst du, Strategie ist wichtig, auch gewisse Ziele sich wirklich vorzunehmen, gerade in der Kommunikationsarbeit, weil man da ja, ich habe mich ja auch jahrelang mit dem Thema externe Kommunikation beschäftigt und immer wieder war die Frage, investieren wir die Gelder an der richtigen Stelle, haben wir die richtigen Ressourcen für die richtigen Themen. Du hast halt manchmal nicht die 1-0-Messung, aber du solltest über eine gewisse Zeit, so habe ich dich verstanden, einfach drauf gucken, hat sich was entwickelt, hat sich was verändert. Das wäre so der Blick. Okay.
Ja.
Okay. Hast du denn jetzt aus deiner Erfahrung, jetzt bist du ja auch schon ein paar Tage im Business, ja, auch mit deinem Unternehmen, hast du da vielleicht Ansätze, wo du sagst, hey, das hat das Unternehmen, wo du sagst, das haben die richtig gut gemacht und warum haben sie es auch gut gemacht? Was haben die geschaffen in dem Themenfeld Personal Branding?
Naja, da ziehen sich einige Dinge durch. Also es gibt einfach ein paar. Also Unternehmensaccount wahrscheinlich jetzt nicht so, aber Personen in Unternehmen, die ihren LinkedIn-Auftritt gut aufgesetzt haben und die Dinge, die sich bei allen durchziehen, ist Personality. Also die sich trauen, auch was von ihrer eigenen Persönlichkeit mit hineinzulegen, die haben den größten Hebel, was Vertrauen, was Sympathie betrifft und natürlich dann rückwirkend auch, was die Unternehmensbrand im Hintergrund betrifft. Ich unterscheide ganz stark zwischen persönlich und privat. Also ich finde, Privates muss auf LinkedIn gar nichts zu suchen haben.
Ist kein Facebook.
Weder was du gestern und zu Abend gegessen hast, noch mit wem du auf Urlaub warst, finde ich, und schon gar keine Kinder. Das ist so ein wichtiges Thema, finde ich. Und das hat sich jetzt eh schon in den letzten Jahren gebessert. Das hat auf LinkedIn, finde ich, nichts zu suchen. Aber persönlich, welche Meinung du zu Themen hast, welche Haltung du zu Themen hast, was dich bewegt in deinem beruflichen Alltag, das macht wirklich die Nuance aus. Und das muss ich schon sagen, ist es so, das ist total schön zu sehen, einfach vor allem in Geschäftsführerpositionen, wenn du es schaffst, so den persönlichen Touch auch mal, das sind wirklich die paar Sätze zwischen den Zeilen, in denen man liest, mir ist das und das wichtig. mir ist es ein wirkliches Anliegen,
also dass Werte, die man da so ein bisschen produziert.
Genau.
Ne?
Ja. Diese Sätze machen einen riesen Unterschied, auch mit Ich zu beginnen. Also du liest einfach Beiträge, die von PR-Abteilungen geschrieben werden und das nervt mich und das finde ich manchmal so traurig, weil ich Kommunikation einfach so liebe, das Thema. Aber ich meine, das ist so langweilig geschrieben. Aber wenn du einer Person, wenn du einer Person zuhörst und wenn wir in Redaktionsplanungsgespräch sitzen mit Kunden und ich frage dann oft nach, ich sage, was steht jetzt in dem Monat an, was sind deine Termine, aber auch, was beschäftigt dich gerade? Was sind die Themen, die dir gerade am Herzen liegen? Was passiert bei euch im Unternehmen? Und ich muss sagen, ich habe eine wahnsinnige Dankbarkeit, was Kunden betrifft, weil da ist eine ganz große Vertrauensbasis da. Also ich erfahre viele Dinge, die ich auch nie weitergeben würde, auch in Unternehmen, die mir erzählt werden, aber die mir natürlich helfen, ein Verständnis für ein Unternehmen zu entwickeln und zu sagen, wie kommuniziert man das? Wie kommt das bei Mitarbeiterinnen an? Was muss man auch in der Position jetzt gerade kommunizieren? Da ist viel Beratungsarbeit da. Und das ist wirklich schön, dann zu sehen, auch in Beiträgen, wie das ankommt. Ich meine, das Beispiel vom Matthias Winkler habe ich auch in meinen Vorträgen drinnen. Und das ist ein schönes Beispiel, weil da haben wir begonnen bei, was hat er da gehabt, 3.000 Followern, jetzt sind wir bei 20.000.
Welchen Zeitraum?
Wir arbeiten jetzt seit 1,5 Jahren, glaube ich, zusammen. Wow. 2 Jahre jetzt bald. Hm. Und das ist wirklich eine schöne Zusammenarbeit, muss ich sagen, noch eine wertschätzende Zusammenarbeit. Und das sind aber gar nicht jetzt nur die Zahlen, die geben einem dann recht. Aber es sind vor allem die Inhalte, wenn man sich die Beiträge anschaut. Und das ist natürlich nur möglich, wenn sich eine Person auch öffnet dafür. Und wenn man sagt, okay, das möchte ich kommunizieren, weil sonst kannst du beraten, was du willst.
Ja, und die Grenze zu privaten Dingen, die dann wiederum in eine gewisse Sphäre abrutschen, ist ja sehr fließend. Ne? Also man muss ja, glaube ich, schon schauen, weil Werte spielen ja relativ schnell ins Private auch mit rein. Also das ist, glaube ich, schon spannend, da den Spagat zu finden, trotzdem, ich sag mal, in einer authentischen, benutze ich zum dritten Mal, ja, Kommunikation zu bleiben und trotzdem so viel zu verraten, dass es nicht zu viel ist. Ja, also das ist, glaube ich, die Schwierigkeit in diesem ganzen Thema.
Ja, wobei, jetzt wenn man sich zum Beispiel die Beiträge von Matthias anschaut, dann ist es so, dass da sieht man ganz stark, privat hat da gar nichts drinnen zu suchen. Also man liest auch nichts Privates, wir lassen die Themen auch wirklich draußen. Aber das, was ihm einfach so wichtig ist, und das sind seine Mitarbeiter, sein Team, die Wertschätzung denen gegenüber, das ist ihm persönlich wichtig und das bringen wir natürlich rüber. Mhm. Und da hat man so viele Möglichkeiten zu kommunizieren auf persönlicher Ebene, ohne privat zu werden.
Das stimmt, da hast du recht. Ja. Jetzt haben wir eine ganze Menge über viele, viele Themen rund um Personal Branding, Influencer gesprochen. Und irgendwie schaue ich gerade auf die Uhr. Huch, die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Was ist denn noch eine wichtige Botschaft, die du jetzt im Zuge auch deiner Arbeit oder auch Unternehmen mitgeben willst, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die sagen, ich möchte jetzt auch mit vielleicht einem Influencer-Programm starten, noch vielleicht einen garen oder nicht mal garen Gedankenmodellen unterwegs. Was würdest du denen gerne noch mitgeben?
Also ich mache ungerne Druck, aber Zeit spielt auf Social Media eine Rolle. Also wir merken auf LinkedIn, dass einfach die Reichweite zunehmend sinkt, weil mehr aktiv sind. Das heißt, wer früher startet, hat auch einen größeren Vorteil. Das heißt, dieses ganze Thema Corporate Influencing in Deutschland und in Österreich, wer da jetzt, sage ich mal, im nächsten halben Jahr auch wirklich noch mit dabei ist, hat einfach riesen Vorteile, sich zu etablieren. Und dann würde ich Unternehmen einfach so gern mitgeben, den Mut haben, sich sichtbar zu machen und auch ihre MitarbeiterInnen sichtbar zu machen und zu erzählen, was sie für coole Dinge machen. Weil ich sitze in so vielen Workshops drinnen, wo mir Unternehmen sagen, was sie alles machen, welchen Wert sie liefern, sage ich jetzt einmal, auch für Leute. Und ich mir so denke, voll cool. Kommuniziert das nach außen. Macht es mehr zum Thema. Je mehr, umso besser. Und sich dem Thema einfach anzunehmen. Und sich gerne zu melden, wenn sie Unterstützung brauchen.
Red laut. Das war der Werbeblock an der Stelle. Den schneiden wir auch nicht raus. Nee, prima. Ich darf versuchen, mal unser Gespräch so ein bisschen zusammenzufassen. Im Prinzip ist das, was du mitgegeben hast jetzt in die ganze Folge, macht euch Gedanken erstmal über eine Strategie, weil damit fängt es erstmal an. Ne? Macht euch Gedanken, für was baut ihr das Thema überhaupt auf? Wie breit wollt ihr es ziehen? Wollt ihr es nur auf die, ich sag mal, oberste Führungsebene ziehen? Wollt ihr es auch auf Mitarbeiterebene ziehen? Welche Ziele verfolgt ihr? Das auch ein Stück weit schon konkret zu fassen, damit ihr auch schauen könnt, ja, sind wir da on Spur? Das möglichst schlank und einfach aufstellen. Also klingt alles sehr einfach bis jetzt. Möglichst schlank und einfach, ohne sich jetzt im Detail zu verlieren. Es braucht einen guten Plan, einen guten Redaktionsplan. Und das Bild mit dem Orchester gefällt mir sehr gut. Einen guten Dirigenten, der das Ganze im Blick hat. Und im Zweifel auch eine externe Unterstützung, die da nochmal Tipps geben kann für die ersten Hürden, die da vielleicht bestehen. Aber wenn man das sich so jetzt mal so vor Augen führt, es klingt ja alles recht einfach und doch ist es ganz schön kompliziert. Und dafür macht vielleicht auch der externe Impuls ja auch mal Sinn.
Na, vor allem, wenn ich den Aspekt noch dazu bringen darf, es geht ja vor allem am Anfang auch um die Schulung. Also die Frage, wie gehe ich richtig mit LinkedIn um? Was sind Do's und Don'ts mit der Plattform? Wir nehmen uns halt auch Zeit für Mitarbeiterinnen zu schauen, wo positionierst
also
du dich?
Onboarding
was ist der
ein ganz
Ausblick?
Punkt, ne?
Genau. Und auch ein bisschen eine Struktur. Jetzt haben wir doch ein bisschen Erfahrungen auch mit Corporate Influencer Projekten. Das heißt, wir nehmen die Struktur ja schon oftmals mit, wo sich Unternehmen erstmal hinsetzen müssen, sagen müssen, wie ziehe ich das auf? Können wir natürlich helfen zu sagen, das und das braucht, das sind die Tools, die ihr braucht, das ist der Prozess, den ihr braucht.
Wer sich da melden will, ist bei dir auf jeden Fall in guten Händen.
Absolut.
Da ist viel Erfahrung da und auch ein starkes Team. Und jetzt mit der neuen Academy wünsche ich dir natürlich ganz viel Erfolg, dass das auch so durchstartet und auch nochmal viel, viel Breite erzeugt, so wie du dir das auch vorgenommen hast. Da ist ja auch viel Herzblut reingeflossen.
Das stimmt.
Vielen lieben Dank, dass du dabei warst und dass ich hier in Wien sein durfte, um mit dir das Gespräch zu führen. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich würde mich natürlich freuen, wenn der, die ein oder andere das Ganze auch nochmal mit Kommentaren hinterlässt, vielleicht nochmal Fragen stellt. Dafür ist es ja auch da. Wir werden das ja auch auf LinkedIn dann entsprechend auch reingeben. Und wer da nochmal Fragen hat, darf da wahrscheinlich auch direkt dich anschreiben, oder? Das darf ich jetzt so sagen.
Sehr, sehr gerne und jederzeit. Vielen Dank für die Einladung in den Podcast und wie gesagt, dass du die Reise auf dich genommen hast, nach Wien zu kommen. Und ich bin sehr gespannt auf das Feedback zum Podcast. Gerne jederzeit mit Fragen, Anliegen, Wünschen zu mir kommen.
Und Aufträgen.
Und Aufträgen.
Prima. Dann lieben Dank an dich. Und das war's für heute mit Ruhe im Studio. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst und mir bis zum Schluss dein Ohr geschenkt hast. Wenn dir diese heutige Episode gefallen hat, dann lass mir gerne eine Bewertung da auf Spotify, Apple Podcasts oder überall dort, wo du Podcasts hörst. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Vielleicht hast du auch ein Feedback für mich oder Themenvorschläge oder sogar Lust, mal selbst als Gast bei Ruhe im Studio dabei zu sein. Dann schreib mir einfach unter podcast@s-c.de. Ich freue mich auf viele Ideen, auf viele Vorschläge und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja mal in naher Zukunft bei Ruhe im Studio persönlich wieder. Wenn du den Podcast abonnieren willst, tu das gerne und teile ihn auch gerne mit deinen Freunden oder deinem Netzwerk, denn mit deiner Unterstützung schaffen wir es gemeinsam, den Podcast noch besser zu machen und möglichst viele Menschen zu erreichen. Ich freue mich auf die nächste Episode. Wir hören uns. Jetzt ist aber genug der vielen Worte. Ich sage an der Stelle, jetzt ist Ruhe im Studio.